Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Live, Sportwetten, Online-Poker oder der klassische einarmige Bandit. Möglichkeiten, sein Geld zu verprassen, gibt es viele. Und weil der große Gewinn häufiger zum Greifen nahe scheint, wird aus gelegentlichem Zocken regelmäßiges und dann mitunter auch Glücksspielsucht. Junge Erwachsene, also 18- bis 24-Jährige, sind dafür besonders anfällig. 4-7% von ihnen haben einen problematischen Spielkonsum, das stellen diverse Studien fest. Was dagegen getan werden kann, darüber habe ich mit der Gesundheitswissenschaftlerin Esther Lemke gesprochen. Sie leitet das Präventionsprojekt Glücksit in Nordrhein-Westfalen. Frage: Woran merkt man denn, dass die Spielerei zum ernsten Problem wird?
Es gibt nicht so den Tag, wo man dann morgens aufwacht und dann feststellt, ups, jetzt bin ich glücksspielsüchtig. Es ist natürlich ein schleichender Prozess, wie bei allen Abhängigkeitserkrankungen. Und es gibt aber so ein paar Merkmale, an denen man feststellen kann, das wird zum Problem, das ist nicht mehr nur Spaß. Also wenn ich gedanklich total stark eingenommen bin vom Glücksspiel und zum Beispiel bei Geburtstagen, Familienfesten nur körperlich anwesend bin und aber eigentlich denke, ich würde aber eigentlich lieber noch eine Wette platzieren oder im Online-Casino zocken. Oder wenn ich einfach immer mehr Zeit mit dem Glücksspiel verbringe und dadurch andere Dinge vernachlässige, Freundschaften, Beziehungen, vielleicht auch Hausaufgaben, meine Arbeit, meine Schule, dann sind das auf jeden Fall eindeutige Anzeichen.
Was sind denn neben dem Dopaminausstoß noch für Folgen, wenn sich so ein problematisches Glücksspielverhalten ja einschleicht und verstetigt?
Also in erster Linie Verschuldung. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der problematisch Glück spielt und nicht Geldprobleme hat und hohe Schulden eben hat. Weil
das ist auch bei Jugendlichen so, ja?
Ja, genau. Also da ist ein bisschen auch zu unterscheiden, dass man da eben noch nicht so richtig von einer Sucht spricht. Bei Jugendlichen ist es dann tatsächlich weniger vielleicht das Thema der Verschuldung, aber des Ausgebens allen Geldes, was man zur Verfügung hat.
Sprechen wir mal über Ihr Projekt und wie Sie vor allem im Bereich Glücksspielprävention unterwegs sind und Jugendliche davor warnen und ihnen vielleicht auch helfen, bevor sie da reinschlittern. Sie richten sich vor allem an Multiplikatoren, also an Lehrerinnen und Lehrer, an Berufskollegs. Warum denn eigentlich nur oder vorrangig an Berufskollegs?
Das ist so ein bisschen das Produkt einer Studie. Also es gab eine Studie 2014, die eben herausgefunden hat, dass am Berufskollegs ein deutlich höheres Risiko ist, problematisches Glücksspielverhalten zu haben.
Aha, woher kommt das?
Und ja, da ist natürlich dann schon teilweise der erste legale Zugang möglich, ne? Weil die gehen dann Richtung Volljährigkeit, die machen unter Umständen auch eine Ausbildung, haben das erste eigene Geld zur Verfügung.
Und wie versuchen Sie, die Jugendlichen da zu sensibilisieren?
Also unser Ansatz ist klassische Verhaltensprävention und wir versuchen vor allen Dingen die Fachkräfte zu sensibilisieren und aufzuklären und in erster Linie ein Bewusstsein für die Erkrankung zu stärken, weil das, was wir erleben, ist, dass immer noch häufig sowas wie, ja, dann hör doch einfach auf zu spielen, gesagt wird und gar nicht so ein Verständnis dafür da ist, dass es sich um eine Erkrankung handelt, um eine Abhängigkeitserkrankung.
Können die Fachkräfte das denn von außen erkennen, wenn ein Berufskollegschüler, ich sag mal, Glücksspielverhalten zeigt, das problematisch ist?
Also es ist schwierig, das direkt auf einen Blick von außen zu erkennen. Es gibt dann so Anzeichen, dass sich jemand zurückzieht. Und anders als jetzt zum Beispiel beim Alkohol oder auch beim Tabak oder Cannabis gibt es keine äußerlichen Anzeichen. Aber wenn jemand sich drastisch in den schulischen Leistungen verschlechtert, unausgeschlafen zur Schule kommt und man da einfach eine Veränderung wahrnimmt, geht es vor allen Dingen auch darum, diese Option auf dem Schirm zu haben als Bezugsperson. Und da vielleicht auch keine Angst mehr davor zu haben, das anzusprechen und zu sagen, ich nehme wahr, dass da eine Veränderung passiert. Und du hast auch schon mal erwähnt, dass du irgendwie mit Sportwetten was zu tun hast. Hast du da Redebedarf oder so? Also diagnostisch ist sowieso natürlich schon mal schwierig, aber es geht dann einfach darum, dass das Bewusstsein da ist und dass man dann ein Angebot machen kann als Bezugsperson.
Und welches Angebot können die Bezugspersonen dann machen? Also wie gehen dann die Fachkräfte da vor?
Also einmal kann man natürlich einzelne Jugendliche ansprechen und das ist dann auch häufig, also eine Zielgruppe sind auch SchulsozialarbeiterInnen. Das heißt, die haben dann natürlich auch im Rahmen einer Beratung die Möglichkeit, nochmal intensiver mit der Person zu sprechen und dann gegebenenfalls an weiterführende Hilfestrukturen zu verweisen, weil natürlich eine Lehrkraft und auch jemand, der in der Schulsozialarbeit tätig ist, keine Suchtberatung gewährleisten kann, ganz klar. Aber dass eben ein Bewusstsein da ist oder wenn man vielleicht auch eine Unsicherheit hat. Ist das ein Thema? Da gibt es dann verschiedene Materialien, die wir zur Verfügung stellen oder Methoden.
Und Sie haben da ein Werkzeug in Ihrem Werkzeugkasten, nennt sich die Glücksbox. Erzählen Sie mir mal bitte darüber was.
Die Glücksbox ist tatsächlich aktuell gar keine Box mehr, sondern ein Rucksack und es ist einfach ein buntes Potpourri an Methoden. Also eine sehr schöne Methode, wie ich finde, ist das perfekte Glücksspiel. Da geht es darum, dass die SchülerInnen in Gruppen sich selber überlegen und so ein bisschen in die Perspektive eines Glücksspielanbieters zu gehen. Was braucht es, damit mein Glücksspiel möglichst attraktiv ist und möglichst schnell süchtig machend ist? Und da beschäftigen die sich dann eben mit den Risikofaktoren, die das Suchtrisiko eines Glücksspiels erhöhen und lernen so die verschiedenen Komponenten kennen und dann eben auch im Anschluss, im Nachgang dazu, dass man dann gucken kann, okay, wie kann ich denn ja mehr oder weniger achtsam Glücksspiele betreiben? Also wie kann ich das Risiko, was da ist, für mich minimieren, wenn ich trotzdem diese Glücksspiele eben spannend finde? Ne, weil das, was wir nicht wollen, ist den erhobenen Zeigefinger dahin und sagen, ihr dürft auf gar keinen Fall das machen, sondern es geht eben darum, eine bewusste Entscheidung zu treffen und das Suchtrisiko einfach im Hinterkopf zu haben.
Sagt Esther Lemke von der Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW, die das Präventionsprojekt Glücksit leitet.